Hallo und herzlich willkommen zu Starke Frauen, unserem Podcast Herzensprojekt, in dem wir euch jede Woche in einer Episode eine Frau vorstellen. Eine Frau, die wir mutig, beeindruckend und inspirierend finden und mit der wir manchmal ein Thema besprechen, das besonders uns Frauen beschäftigt. Und so auch heute. Und jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, an dem ich meine zauberhafte, wundervolle und beste Podcast-Partnerin Kim vorstellen würde. Aber die liegt leider krank im Bett und deswegen an dieser Stelle ganz liebe Grüße. Gehen raus an dich, liebe Kim. Komm schnell wieder auf die Beine. Aber zum Glück bin ich ja heute nicht ganz alleine, sondern ich darf mich mit einer wirklich tollen Frau unterhalten und sie auch vorstellen. Und zwar die Schriftstellerin, Autorin, Journalistin und ja, sie ist auch Podcast-Kollegin. Herzlich willkommen, Annika Landsteiner.
Hallo Katrin, ich freue mich sehr über die Einladung.
Also ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass du da bist, denn wir haben ein wirklich wichtiges Thema zu besprechen, über das du gerade ein Buch geschrieben hast. Und zwar geht es um Scham und das soll schon mal ein kleiner Cliffhanger sein, denn dazu kommen wir gleich ein bisschen ausführlicher. Mhm. Aber vermutlich musst du ohnehin nochmal wiederkommen, denn dich beschäftigen Themen, die uns, also Kim und mich, auch sehr beschäftigen, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in unseren Leben. Deswegen, das passt sowieso nicht in eine Folge. Du schreibst und sprichst über gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, Tabuthemen, Feminismus und Popkultur im Speziellen und Allgemeinen. Und deswegen ist es ohnehin gut, dass wir uns mal kennenlernen. So.
Total.
Und wer unseren Podcast kennt, der weiß ja, dass wir mit den Frauen, die wir vorstellen, immer ganz kurz auch in die Kindheit reisen, weil sich da sehr viel entscheidet. So finden wir jedenfalls. Und das machen wir auch mit dir. Deswegen auch an dich die Frage, liebe Annika, wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern dir so vorgelebt als Vorbilder an sich, aber auch in der Rollenverteilung Mann und Frau?
Mhm. Also ich bin sehr dörflich aufgewachsen im unterfränkischsten Unterfranken. Das ist der letzte Rest von Bayern im Norden. Und das war ein ganz kleines Dorf. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen und meine Eltern hatten schon, ich glaube auch für die Zeit, eine klassische Rollenverteilung. Mhm. Allerdings ist meine Mama auch nach einer gewissen Zeit dann, hat sich selbstständig gemacht oder ist zumindest zurück auf den Arbeitsmarkt gegangen. Ich war dann auch ab dem Zeitpunkt, dass ich Teenager war, auch Schlüsselkind. Mhm. Und meine Eltern haben beide gearbeitet. Also da würde ich sagen, da wurde mir auf jeden Fall ja mitgegeben, dass beide arbeiten können und dass das irgendwie auch funktioniert und dass ich auch nicht nur vor dem Fernseher geparkt werde, sondern dass das auch irgendwie für mich funktionieren kann. Und gleichzeitig würde ich aber schon auch sagen, dass die Care-Arbeit trotz der Arbeit meiner Mutter sehr viel mehr auf ihrer Seite lag. Also da war natürlich ein klassisches Rollenverständnis trotzdem da. Mhm.
Gab es da manchmal Stress drüber oder hat das deine Mutter so einfach gemacht, weil das irgendwie so, weil man das halt gemacht hat als Frau? Oder wurde das auch zum Thema gemacht? So, mach du mal auch, ich will nicht immer nur alleine?
Also ich kann mich an diese Gespräche erinnern, wo es dann hieß, deine Tochter, wo man das so zugeschoben hat. Das war natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, was mich betroffen hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein Papa schon auch recht typisch relativ viel unterwegs war, irgendwie auch mit Kumpels und so und wie es am Dorf ist und dann ist man in dem Verein und in dem Verein und da gab es schon Stress, also so dieses ganze Familienleben betreffend, ja.
Hattest du weibliche Vorbilder so damals? Jemand, also man kann ja sagen, also es gibt Idole, so ein Popstar, aber auch jemand im Umfeld als Frau, den man bewundert hat, weil sie besonders mutig war oder den Mund aufgemacht hat oder so. Gab es so jemanden in deinem Umfeld, also jetzt vor allem, was die Vorbildfunktion angeht?
Ich glaube jetzt, also wenn ich so spontan drüber nachdenke, eher weniger, so in diesem klassischen Vorbild. Mhm. Ich glaube, ich habe mir oft aus so bestimmten Situationen oder so Sätzen, die dann gefallen sind, so vorbildliche Ideen gebaut, dass das auf jeden Fall oder auf eine beste Freundin geguckt, die irgendwie immer diesen Tick besser in der Schule war. Mhm. Das war jetzt nicht unbedingt gesund, das dann so einzuordnen, aber ich glaube, es war eher situativ. Mhm. Ja.
Wie war das eigentlich bei euch so in der Klasse? Also gab es da so auch so, das machen Jungs und das machen Mädchen und Mädchen sind nicht gut in Mathe und dafür Jungs mehr und Mädchen sind sprachbegabter und so. War das eine Diskussion bei euch?
Also du sprichst da auf jeden Fall schon einen sehr wunden Punkt an, weil ich wurde extrem gehänselt von meinem Mathelehrer, was auch einer der vielen Aufhänger für das Buch ist oder so ein internes Bedürfnis. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich sprachenbegabt war, aber ich war schon immer sehr gut in Englisch. Und das war bei mir dadurch wirklich auch dieser wahrscheinlich Mädchenklassiker, gut in der Sprache, schlecht bei den Zahlen. Ich meine, ich bin in den 90ern zur Schule gegangen und dann 2006 Abitur gemacht. Also das war natürlich eine Zeit, wo man noch viel weniger das hinterfragt hat mit der Binarität und mit den Klischees. Mhm. Schon, aber jetzt auch nicht so wie heute.
Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen so. Ich setze immer so ein paar Cliffhanger. Die Leute sollen ja dranbleiben. Ne? Es wird auf jeden Fall noch spannender, auch was deinen Werdegang angeht und so der nächste Schritt, ne? Also das, was so klassischerweise auch in der Schule sich dann herauskristallisiert, gerade bei den Fächern, die man dann so mag. Was wolltest du werden als Kind?
Ich glaube, ich wollte sehr viele verschiedene Dinge werden, wie wir alle. Also irgendwie dann hatte man eine Puppenküche und wollte irgendwie, weiß ich nicht, ein Restaurant leiten oder was auch immer man sich vorstellen konnte unter Kochen. Aber so das erste richtige Mal, wo ich so wusste, was ich werden will und das auch wirklich ernst gemeint habe, war tatsächlich Schauspielerin. Und das aber auch immer verknüpft mit dem Schreiben. Also ich sage immer, es war Spielen und Schreiben. Ich habe noch so eine alte Erinnerung, dass ich so die VHS-Kassette in den Rekorder geschoben habe und dann irgendeinen Lieblingsfilm auf ProSieben aufgenommen habe, um ihn dann immer wieder zu gucken und die Dialoge abzuschreiben und dann vorzuführen. Also es war beides immer miteinander verknüpft. Und das war sehr früh schon ein sehr ehrlicher Wunsch, den ich aber ganz lange nicht kommuniziert habe, weil ich mir dachte, das wird eh nichts. Ich bin das kleine Mädchen vom Dorf. Die werden mich alle auslachen, wenn ich mit diesen Ambitionen komme. Ja.
Du hast es aber ja trotzdem gemacht, ne? Du hast es gewagt und hast dich beworben an den Schauspielschulen und es hat geklappt. Wie viel Überwindung hat es dich gekostet, so auch in die Vorsprechen zu gehen? Ist das so die erste Hürde?
Das eigentlich gar nicht, weil, also natürlich, wenn man dann immer wieder abgelehnt wird, dann ist das natürlich doof. Aber meine größte Überwindung war, meinen Eltern zu präsentieren, dass ich nach diesem Abitur, also nach diesen 13 Jahren Schule, nicht studieren werde. Nicht, dass sie diesen Druck gemacht haben, aber dass ich gesagt habe, und ich will jetzt auf die Schauspielschule. Und ich habe von vielen FreundInnen mitbekommen, dass die gesagt haben, das würden meine Eltern nicht erlauben. Und diese Angst, das nicht zu dürfen, oder auch, dass wir das Geld nicht haben, diese Ausbildung war auch einfach sehr teuer, nicht genügend BAföG zu bekommen, wie auch immer. Das war meine viel größere Angst und Hürde. Und als ich die gepackt habe und als sie gesagt haben, ja, probier's, dann hatte ich das Gefühl, der Rest geht schon.
Also auf der Bühne, das hat man ja ganz häufig, ne? Das ist so dieses Interessante, so im wahren Umfeld und mit echten Menschen sind die Menschen dann eher gehemmt, aber auf der Bühne tauen sie dann auf, da hat man auch so die Distanz zum Publikum vielleicht. Ja. Wie war das bei dir? Also ist das eher so ein Aufblühen gewesen, Bühne, spot on und dann hier bin ich?
Ja, ich habe mich, also der Grund auch, warum das dann nie beruflich geklappt hat, war, ich habe mich immer wohler vor der Kamera gefühlt als auf der Bühne, weil man auf der Bühne auch, das ist jetzt sehr technisch, aber man muss eigentlich noch mal zur Übertreibung neigen, dass es auch die letzten Reihen empfinden können. Und ich habe immer sehr gerne ein sehr detailliertes und kleines Spiel gemacht, was sehr gut für die Kamera war. Und ja, Schauspiel ist wahnsinnig schwierig in Deutschland. Vielleicht geht es dir bei der Kinolandschaft auch so, wenn du dir die anschaust, das sind die immer gleichen Gesichter. Ja. Da ist ganz viel Vitamin B dabei und da muss ganz viel zusammenkommen, also wahnsinnig viel Glück, aber auch gute Connections und natürlich sehr breit aufgestellt sein, also alles zu können, von Theater über Film, über SprecherIn und dann hat man vielleicht eine Chance. Und das Gesamtpaket habe ich einfach nicht mitgebracht, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Schade, dass Kim nicht dabei ist, weil sie ist gelernte Schauspielerin und sie hat auch lange und ist immer noch Ehrenmitglied bei Women in Film and Television. Also sie kennt auch natürlich die Facette der insbesondere Frauenbesetzung, Nichtrepräsentativität und so weiter. Wir haben häufig auch die Malisa-Stiftung zitiert, also gerade was Frauenbesetzung angeht, mal abgesehen davon, dass man irgendwie alles können muss und dass es, je älter man Mann bzw. Frau dann auch wird, dann noch schwieriger. Grüße gehen raus an dich, Kim. Vielleicht müsstet ihr euch mal so auf einen Kaffee verabreden, weil da kann sie viel besser was zu sagen als ich. Du bist ja dann nicht im Schauspiel geblieben, sondern hast dann vorsichtig den Wechsel vollzogen. Vorsichtig deswegen, wir haben im Vorwege schon gesprochen und du hast dann erzählt, aus welchem Grund der Wechsel dann zum Journalismus kam. Magst du uns da nochmal so durchführen? Was ist passiert?
Der Grund war die Miete, die bezahlt werden musste. Und ja, so der Gedanke, dass, also ich habe dann nicht gedacht, ja, der Journalismus wird das Geld reinbringen, aber ich war zu dem Zeitpunkt dann Mitte 20, hatte das Gefühl, ich habe dem Job, ich habe dann 4 Jahre drin gearbeitet oder versucht und hatte dann das Gefühl, ich bin mir selbst was schuldig und auch meinen Eltern, da jetzt zumindest irgendwo anzukommen und ein bisschen erwachsener zu werden, ein bisschen finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Und der Gedanke war gar nicht so, oh ja, Journalismus, that's it. Aber ich habe ja weiterhin geschrieben und damals ist das Bloggen in Deutschland aufgekommen. Und da war ich mit viel Glück und ein bisschen Aufmerksamkeit dann eine der Ersten, die das übernommen hat und die über die Jahre hinweg einen persönlichen oder privaten Blog zu einem, naja, ich sag mal, halb professionell. Ich habe damit nicht wahnsinnig viel Geld verdient, aber ich konnte tolle Pressereisen machen, weil der immer mehr in die Richtung Reiseblog dann geflutscht ist und es damals dann auch gar nicht so viele gab. Und dadurch konnte ich mir eine Plattform aufbauen, mit der ich ja selbst wieder gelernt habe zu schreiben, es professionalisiert habe, Sichtbarkeit hatte und dass ich dann über Praktika und alle, also diese ganzen Klassiker des Quereinstiegs, das ist dann so parallel abgelaufen. Aber der Blog war so die offene Tür.
Als ich das auch gelesen habe über dich, da musste ich sofort denken an eine Folge, die wir auch gemacht haben. Beziehungsweise wir hatten eine Frau zu Gast, Sarah Bauer, die hat ein Buch geschrieben über ihre Reise, die sie alleine gemacht hat und hat uns auch in dieser Episode mitgenommen auf die persönliche Reise von sich selbst, nämlich den Mut zu haben, zu sagen, ich packe jetzt meine Klamotten und gehe alleine auf Reisen. Ne? Bist du alleine gereist? Und wenn ja, gab es da mal so eine Situation, wo du dachtest, um Himmels Willen, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich mir nicht jemanden mitgenommen? Oder jetzt bin ich hier alleine und dass es brenzlig wurde so? Hast du da eine Erinnerung? Du kannst auch schöne Momente natürlich teilen. Also
schöne Momente gab es unzählige, da würden wir, glaube ich, morgen noch da sitzen. Ich war viel alleine unterwegs und ich glaube, ich habe damals nicht so nachgedacht und war nicht so vorsichtig, wie ich jetzt heute bin, einfach auch, weil ich mehr weiß und mehr erlebt habe. Also brenzlig wurde es nie. Ich kenne natürlich dieses angegrapscht werden, angestarrt werden, gerade wenn man in Ländern ist, in denen man dann als weiße Person nicht in der Mehrzahl ist, dass man dann so auffällt, ob man will oder nicht. Das muss man dann einfach natürlich auch akzeptieren. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die ist irgendwie heute jetzt eine gute Geschichte, damals eigentlich so ein What-the-fuck-Moment, weil ich, das war kurz nach diesem Ende der Schauspielerei, ich habe da noch ein Seminar gemacht an einer Filmhochschule und hatte eine blöde Trennung hinter mir und mir ging es sehr schlecht und habe da eben auch gesagt, wie die Autorin, die ihr eingeladen habt, ich packe jetzt meine Sachen und gehe und wollte 2 Wochen nach Kalifornien und habe einen Flug nach L.A. gebucht und einen Rückflug nach San Francisco und was dazwischen passiert, wusste ich nicht. Und dem Seminarleiter habe ich das dann auf so einer Abschlussparty erzählt und der meinte dann, das machst du nicht allein, ich gebe dir einen Kontakt. Und dann hat er mir einen Kontakt von einem Schauspielagenten gegeben in L.A., ist auch irgendwie in Beverly Hills, alles total abgefahren. Und ich bin da hingefahren und der hat die Tür aufgemacht und war von Anfang an super strange. Und ich lag dann in der ersten Nacht im Bett und habe mir auch so gedacht, was machst du hier? Du bist irgendwie 23 Jahre alt, komplett allein, kennst niemanden. Ich hatte, glaube ich, kein Smartphone zu dem Zeitpunkt oder zumindest jetzt nicht mit der Technologie von heute. Und habe mir dann damals wirklich so in der Küche ein Messer geholt und habe mit dem Messer unterm Kissen geschlafen. Und es ist nie was passiert. Mhm. Der war einfach sehr eigen. Mhm. Und ich glaube, der hatte auch keinen Bock, dass ich da bin. Aber ich glaube, der war so Typ Amerikaner. Man macht halt jedem die Tür auf und sagt halt, hey, how are you? Auch wenn man gar keine Lust hat. Mhm. Und damit war ich damals sehr überfordert, mhm. ja.
Aber auch im Vorgespräch hast du ja gesagt, dass das in dem Alter, ne, gar nicht so sehr die Zeit auch, ne, heute durch MeToo ja. ist halt auch die mediale Aufmerksamkeit auf das, was Frauen passiert, was früher so völlig normal war, ja. ne, angegrapscht werden, ist da vielleicht noch das Harmloseste oder angestarrt werden. Aber dass man auch als junger Mensch, egal wie alt, welches Geschlecht, dass man denkt, ach, das wird schon irgendwie, aber in dem Moment mhm. kam es dir dann so, diese Bedrohungssituation ist ja trotzdem da. Aber es beruhigt Total. Mich sehr, dass du auf den Reisen auch sehr viele schöne Momente hattest. Gibt es den Blog noch? Kann man das noch nachlesen?
Nee, den gibt es nicht mehr. Ich habe den, als damals dann so das Flugshaming gestartet hat, habe ich das Reisebloggen ad acta gelegt, weil ich das auch nicht mehr befeuern wollte. Ich meine, das ist jetzt wieder eine ganz andere Debatte. Von wegen, sind individuelle Menschen wirklich am Klimawandel schuld? Oder welches Päckchen haben wir alle zu tragen? Wer darf wann Urlaub machen? Tralala. Aber damals habe ich dann gesagt, ja, das ist jetzt mein Ausstieg. Genau. Mhm.
Okay. Dann soll es an dieser Stelle erstmal mit dem Reisen gewesen sein. Eine Frage, die wir auch gerne stellen, wenn wir eine Frau einladen, ist dieser Moment der Realisation, oh, ich glaube, ich bin eine Feministin und ich glaube, das ist cool. So, wann gabst du diesen Erweckungsmoment, diesen feministischen, dass du dachtest, oh, das ist ein Begriff, mit dem resoniere ich? Yeah. Erstens das Gefühl, ach, so heißt das? Irgendwie so eine Annäherung an den Feminismus. Hast du da einen Moment?
Ich kann mich nicht genau an den Moment erinnern, wo ich so das Wort gehört habe und was das dann mit mir gemacht hat. Aber ich weiß, ich war früher schon so, ich weiß nicht, ob ich ein Pick-me-Girl war, aber schon so ein Mädchen, was lieber bei den Jungs abhängen wollte und Pink doof fand und Mädchen langweilig oder zickig, ne? Wie diese ganzen Vorurteile. Und ich weiß, dass ich irgendwann in meinen 20ern verstanden habe, wie toll Frauen sind und habe da den Feminismus eher so definiert über dieses Sisterhood, also wir halten alle zusammen und wir gegen den Rest der Welt, sehe ich jetzt heute auch wieder kritisch, weil natürlich soll man sich gegenseitig empowern, aber nicht über alle Inhalte hinweg. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich unterstütze diese Frau, ich unterstütze Alice Weidel, weil sie eine Frau ist, so. Ja, ja. No way. Und ich glaube, damals war das eher so Frauen first. Und das, glaube ich, zeigt auch ganz gut, dass dieser Feminismusbegriff sich über die Jahre ja auch verändern darf für Menschen, dass man tiefer schaut, dass man versteht, wie der strukturiert ist und was der für Facetten aufmacht und weg von diesem oberflächlichen Denken von Frauensolidarität über allem. Mhm. Genau.
Mit dem Begriff beschäftigen wir uns ja auch, Kim und ich, und wir haben auch schon mal Workshops gegeben für junge Frauen an Schulen und resonieren schon mit diesem Begriff nicht bedingungslos. Ne? Also wir sehen auch Frauen, die wir im Übrigen selber vorgestellt haben, hier durchaus auch kritisch. Ne? Also Stichwort Angela Merkel, also eine Person, die wahnsinnig viel erreicht hat, vor der man Respekt haben kann, soll, wie auch immer man das definiert, aber natürlich, was die Frauenbewegung angeht und auch Frauenrechte, durchaus kritisch betrachtet werden kann. Und also wir versuchen da so auch so unseren Modus zu finden, zu schauen darauf, ne, dass man gegenseitig sich unterstützt, wenn man das Gefühl hat, dass es irgendwie eine Frau ist, die diese Unterstützung braucht und der auch mal so eine Anstupshilfe gibt. So versuchen wir diesen Sisterhood-Begriff auch zu leben und verstehe aber auch, was du meinst. Ne? Mhm. Also Stichwort Alice Weidel, definitiv. Also du hast auch mal geschrieben über häusliche Gewalt und hast in dem Zusammenhang auch gesagt, dass es etwas, was Frauen so tagtäglich erleben, ja, und dass aber Männer, die das lesen, dass da eine Frau über häusliche Gewalt schreibt, das durchaus als feministisch betrachtet werden kann. Wie hat sich denn der Begriff für Männer aus deiner Sicht verändert, ne? Dieser Feminismusbegriff? Verstehen Männer jetzt, was damit gemeint ist? Oder verstehen wir es alle wahrscheinlich noch nicht so richtig, aber So, warum wird der von Männern anders definiert vielleicht als von Frauen?
Das ist eine gute und eine wahnsinnig komplexe Frage. Ich glaube, also mein persönlicher Take ist, ich bin natürlich in einer Blase und du wahrscheinlich auch, in der es viele Männer gibt, die Allies sind und die sich auch die Arbeit machen, Dinge zu hinterfragen und zu verstehen. Vor allem Dinge, die von ihrem Geschlecht ausgehen, was 99% aller Fälle Gewalt ist. Gewalt gegen Frauen geht in 99% von Männern aus. Mhm. Ich finde es wahnsinnig schwierig, dass Bücher als feministisch gelabelt werden im Sinne von, das erleben Frauen. Also wenn da eine Message drin steckt, wie häusliche Gewalt, hört einfach auf damit, dann ist das berechtigt. Aber zu sagen, und das ist bei mir auch öfter der Fall und bei Kolleginnen auch, dieses, das ist ein Buch für Frauen, das finde ich einfach unfassbar gefährlich, weil das einfach so krass zeigt, dieses Privileg von Männern, nicht hinschauen zu müssen, dass Frauen, die potenzielle Opfer sind, lesen Geschichten, versuchen sich zu schützen, vernetzen sich. Und Männer, von denen die Gewalt ausgeht, die schauen weg. Jetzt mal so ganz grob gesagt. Und ich glaube, wir sind ja gerade in so einer Zeit, in der die Fronten sich wieder wahnsinnig verhärten. Es gibt ja auf jeden Fortschritt einen krassen Backlash so an sich. Auch geschichtlich kann man das immer ganz gut, diese Wellen erkennen. Mhm. Und ich glaube, dass sehr viele Männer, selbst die, die wir irgendwie mögen und die, von denen wir irgendwie denken, hey, der schlägt jetzt seine Frau nicht daheim, aber da fragt man sich auch, cool, dass man das ausstellen muss. Aber sagen wir, selbst bei ganz okayen Typen wird es plötzlich sehr aggressiv, wenn man mit dem Feminismusbegriff kommt, weil die das wieder so zurückstatuieren als, oh ja, die Emanzen oder wie auch immer. Und im Kern nicht verstehen, dass es sich ja beim Feminismus, und ich glaube, das ist so die Basis, auf die sich auch alle einigen können, geht es ja um die Gleichberechtigung aller. Es geht ja gar nicht um Mann und Frau, sondern es lehnt ja auch so die Binarität ab. Es geht um die Gleichberechtigung jedes Menschen auf dieser Erde.
Ja.
Und wer da was dagegen hat, arbeitet gegen Menschenwürde. Deswegen sind diese Debatten eigentlich so absurd.
Ja. Absolut. Ich glaube, da könnten wir jetzt auch eine ganze Folge mitfüllen, ne? Auch über den Begriff Frauenliteratur. Das geht ja auch so da in diese Richtung, ne? Dass häufig auch vermutlich dir so ergangen ist, zumindest meine ich das gelesen zu haben, dass du immer da schön, also wenn sie Annika Landsteiners Bücher suchen, dann bitte da hinten bei den Frauen, bei der Frauenliteratur, was ich auch sehr, sehr schade finde. Und also mir geht das ganz häufig so, ich habe zwei Brüder, ich habe das Glück gehabt, mit vielen Männern, die auch Feministen sind, aufgewachsen zu sein, da auch entsprechend ein ganz anderes Verständnis habe auch. Im Übrigen anders zum Teil auch die Erfahrung, die Kim gemacht hat mit Männern. Insofern geht mir dann manchmal wirklich auch noch so, ach so, ist dir das gegangen? Mir überhaupt nicht, dass ich dann auch manchmal zu verstehen begreife, dass es wirklich... Und ja auch selber erlebt habe und in Debatten, dass Männer Ansichten haben, die sind eigentlich ganz nett, aber meine normale Menschen sind auch Rassisten. Also ne, du bist nett und ich will ja nichts gesagt haben, aber also dass sich Rassismus ja auch verbreitet oder dieser Begriff häufig auch nicht verstanden wird, nur weil man sagt, naja, ich habe nichts gegen Ausländer, dass man dann auch gleichzeitig kein Rassist ist, dass... glaube ich, müssen wir nochmal gesondert drüber sprechen, weil ich schon ganz gerne, sehr gerne auch auf dein Buch und auch dieses Gefühl, da haben wir, glaube ich, auch an vielen Stellen jetzt schon hier in der Folge drüber gesprochen, zu deinem Buch kommen möchte, Sorry, Not Sorry, über weibliche Scham, das am 14. Mai erscheint, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist es ja noch nicht so weit, aber... genau, je nachdem, wann ihr die Folge hört, darin beschreibst du ja eigentlich ein universelles Gefühl. Mhm. Ne? Das Scham, jeder schämt sich irgendwann mal, man wird rot.
Ja.
Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich sehr schnell rot werde, wenn ich mich schäme oder mir etwas unangenehm ist. Aber du schreibst ja wirklich ganz explizit über das weibliche Gefühl.
Ja.
Ne? Und da können wir gleich nochmal so Facetten des Schams auch nochmal durchgehen. Gab es einen Auslöser für dieses Buch? Also das hat sich ja vermutlich, bist du nicht morgens aufgewacht und hast gesagt, oh Mensch, jetzt schreibe ich mal ein Buch über Scham, sondern das ist ja ein Prozess gewesen.
Ja.
Ne? Was war der Auslöser für das Buch?
Ich liebe die Form der Essays, dass man aus einem persönlichen Empfinden, einer Beobachtung, irgendwas Kleines, was auch privat sein kann, sich anschaut, wie das gesellschaftlich zu verorten ist. Also hat das eine Relevanz auf größerer Ebene oder bin das nur ich? Mhm. Diese Herangehensweise mag ich an Essays wahnsinnig gerne. Deswegen war diese Form irgendwie schon immer da, dass ich gerne mal so schreiben wollen würde. Und dann habe ich ganz lange gedacht, dass mich alles, also so ein Arbeitstitel war irgendwann mal Scham, Schuld und Selbstwert oder Scham, Selbstwert und Schuld, weil ja auch Scham und Schuld stark zusammenhängt, oft zumindest, nicht immer. Und habe dann mit meinem ganz tollen Verlag Rowohlt das eingedampft auf Scham, weil wir einfach gesagt haben, das ist an sich schon so groß und wir fokussieren uns einfach auf die weibliche Scham. Und die war sowieso, die ist bei mir, ich habe das immer wieder in meinem Leben so gemerkt, dass ich mich sehr viel und sehr schnell schäme, auch sehr viel entschuldige, nicht immer, wo man das jetzt erwarten müsste und so. Und das habe ich immer wieder beobachtet und das waren vielleicht kein Schlüsselmoment, aber das hat mich einfach so begleitet, dass ich es irgendwann nicht mehr wegschieben konnte. Ja. Mhm.
Ich zitiere mal einen Teil aus dem Buch, der da ganz so deinen Prozess, der ja auch nicht erst vor ein, zwei Jahren begann, sondern dich auch schon seit deiner Kindheit beschäftigt. Und du schreibst: Seit meiner Kindheit beschäftigt mich das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Die Tatsache, dass Frauen systematisch klein gehalten und weniger ernst genommen werden als Männer, hat diese Empfindung verstärkt. Und während ich mich jahrelang für beinahe alles entschuldigte, was ich tat oder eben nicht sagte, wuchs gleichzeitig in mir das Bedürfnis, mehr Raum einzunehmen und mich gesellschaftlich anerkannten Unterdrückungsmechanismen zu entziehen. Und jetzt so meine Frage, wie entzieht man sich diesem Bedürfnis? Ne? Oder wie hat sich dieses Bedürfnis entwickelt, sagen wir mal so?
Das Bedürfnis, mehr Raum einzunehmen? Das ist so eine Trotzreaktion. Mhm. Also es ist jetzt weniger Ego so und jetzt komme ich und Ellbogengesellschaft. Das versuche ich auch mir immer wieder abzutrainieren. Wir sind da ja auch alle so ein bisschen konditioniert auf dieses höher, schneller, weiter und vergleichen. Das ist es weniger. Es ist eher dieses, so viele Männer sitzen auf Plätzen, auf denen sie nichts verloren haben, aufgrund bestimmter Strukturen. Und mich da so ein bisschen frei zu kämpfen, das war mir so ein persönliches Anliegen. Und das ist dann immer größer geworden im Sinn von, ja, ich habe auch oft eine Wut in mir, die mich dann so antreibt, dass ich dann mal unbequem werde. Ich habe das öfter erlebt, dass ich in Gesprächen mit FreundInnen an dem Tisch, dass ich diejenige war, die dann den blöden Kommentar nicht ignoriert hat, sondern aufgegriffen hat. Also das sind verschiedene Dinge dann ineinander verzahnt, wo ich gemerkt habe, die Scham will abgebaut werden und da will was Neues kommen, um irgendwie auch in erster Linie mal für mich einzustehen und dann zu schauen, inwiefern kann ich die Lage verbessern um mich herum.
Mhm. Ja. Unter anderem, indem man auch drüber schreibt, ne? Und ja. Also vielleicht hast du spontan zwei, drei Formen der Scham, die du in deinem Buch behandelt hast. Also wir werden ohnehin gleich noch ein, zwei mehr besprechen. Aber was ist dir besonders wichtig, dass du ansprechen möchtest? Welche Form der Scham?
Also es gibt drei Formen der Scham und ich kenne auch alle drei. Mhm. Deswegen sind mir eigentlich alle drei ein Anliegen. Die erste ist die Körperscham. Mhm. Das ist eben alles, was mit dem Körper zusammenhängt. Und ich glaube, das ist auch eine der bekanntesten Formen, weil das geht natürlich über Schönheitsideale, Krankheitsbilder, Druck generell auf den Körper, wie der Körper empfunden wird, einer Frau bewertet wird. Mhm. Das ist ein ganz großes Thema. Dann gibt es die Statusscham. Das geht auf alles, was einfach den Status angeht. Also wo kommt man her, mit was ist man ausgestattet im Leben? Klassismusfragen kommen da mit dazu. Und dann gibt es auch die Identität. Und die kenne ich auch ganz gut. Da habe ich so alles drunter geklustert, was in die Richtung Mobbing oder wirklich Verletzungen der eigenen Würde, des eigenen Menschenbilds so drunter geht. Mhm. Und je tiefer man in diese verschiedenen Reihen geht, desto mehr merkt man, dass die sich alle gegenseitig auch speisen. Also ich habe beim Schreiben auch gemerkt, dass die Kapitel immer wieder ineinander greifen, dass ich auf Dinge wieder zurückgekommen bin, die ich im Kapitel vorher schon angesprochen habe, dass manches gar nicht trennbar war. Also ich habe zum Beispiel ein Kapitel geschrieben über Single-Shaming und ein Kapitel über das Älterwerden. Mhm. Und das Älterwerden ist tatsächlich das, was mir auch so mit am nächsten gegangen ist. Und spannenderweise, wenn ich jetzt so Presse mache, sprechen die Menschen auch am meisten aus bestimmten Abschnitten aus diesem Kapitel. Mhm. Aber gerade Single und Alter hängt so krass miteinander zusammen, dass ich immer wieder überlegen musste, welches Beispiel kommt in welches Kapitel. Mhm. Also lange Antwort, aber die sind alle drei super komplex und hängen miteinander zusammen.
Ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, dass ich dieses Thema Single und vor allem Dating, diese Dating-Apps, ne, ja, dass ich mich selber jünger gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, als ich die 40 überschritten hatte, da gab es irgendwie keine Matches mehr. Was dann irgendwann bei einem Date dann zur Folge hatte, dass mich der Typ ansprach, dass er das nicht gut fand, dass ich das gemacht habe. Aus uns ist auch nichts geworden, aber ich fand das so, das machen doch alle. Also ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, aber ich habe es auch nicht so, ich fand es unfair, ich fand es irgendwie doof, aber irgendwo muss man ja eine Grenze machen und da ist mir das noch gar nicht so bewusst geworden. Und jetzt bin ich 46 und merke auch wirklich, wie hart das ist, da so geage-shamed zu werden. Also ich war neulich in einem Club und wurde dann von einem jungen Typen und meiner Begleitung angesprochen, dass er es toll findet, dass sozusagen so alte Leute wie wir da auch in diesen Club gehen. Und ich wurde richtig unfassbar wütend. Und da ich habe mich nicht geschämt, dahin zu gehen. Ich habe nur gedacht, so, oh, die sind aber alle sehr jung hier. Mhm. Und ich wurde dann wütend. Und zur Wut kommen wir ja gleich auch noch. Ne? Aber bis man feststellt, irgendwann kommt dieser Moment, wo man denkt, hä, Moment, es gibt überhaupt nichts zu schämen hier. Ich bin jetzt hier und ich werde dir mal was sagen. So. Ja. Dieser Tipping Point, der ist wirklich interessant, weil, wenn wir jetzt nochmal ganz zurückgehen an den Anfang, nämlich Periode zum Beispiel, ja, wenn man selber, oh Gott, das muss versteckt werden, da muss man irgendwie ein Codewort für haben, das darf auf gar keinen Fall jemand mitkriegen. In der Werbung ist die Flüssigkeit blau.
Blau.
Also das muss alles irgendwie möglichst wenig eklig sein. Gibt es ja auch einen wunderschönen, der Ursprung der Welt, ein wunderschönes Comic von Liv Strömquist, so dass es früher das Blut der Frau total zelebriert wurde als was Heiliges und dann irgendwann gekippt ist und das ist eBay und das muss man irgendwie möglichst schnell verschwinden lassen. Also da ist eine große Scham da und heute, also gut, jetzt wird's irgendwann lässt die Periode ja nach, aber dass ich schon den Eindruck habe, auch die jungen Mädchen von heute, die gehen da ein bisschen anders mit um. Ne? Mhm. Liegt das auch an unserer Generation? Also nicht nur an der Zeit, sondern auch an der Generation vielleicht?
Ja, also ich kann nicht für die jüngere Generation sprechen, weil ich schon das Gefühl habe, da ist auch sehr viel Kluft da. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die einen werden sehr konservativ, die anderen brechen alles auf. Also ich glaube, die ist sehr zerrüttet leider, diese Generation. Mhm. Was ich glaube auch irre anstrengend ist für die Kids.
Ja.
Aber weil du Periode sagst, also ich kann mich exakt erinnern, als ich meine bekommen habe mit 12. Und nutzt man eigentlich heute noch so Haustelefone?
Ja, ach so, ob man die heute nutzt, nee, das glaube ich nicht.
Ja, also. Weil ich weiß nämlich noch, dass ich unten an der Haustür war und meine Mama mich hat reingebasst hat sozusagen, aber ich übers Haustelefon schon gesagt habe, dass ich ihre Hilfe brauche und so, was halt auch so undenkbar ist, weil es ja die ganze Straße hört. und habe mich ihr dann anvertraut und habe aber gesagt, sag's dem Papa auf keinen Fall. Mhm. Und ich konnte das damals nicht begründen, dass das Scham ist, dass ich das hatte auch weniger mit Papa, Mama zu tun, sondern Mann, Frau. Mhm. Also ich wollte nicht, dass der Mann des Hauses davon weiß. Mhm. Und natürlich hat es meine Mutter meinem Papa gesagt, verstehe ich auch aus erwachsener Sicht, dass man das seinem Mann sagt. Was ich aber so schlimm fand dann, war, dass mein Vater, und da sind wir bei Generation, nicht die Tools hatte, wie man damit umgeht, sondern dann einen blöden Spruch gebracht hat. Ich weiß gar nicht mehr was, aber natürlich was absolut Unangebrachtes und irgendwie so aufs Bein noch so geklopft, so, ne? und ich natürlich im Boden versunken bin. Und ich weiß nicht, ob das heute einfacher ist. Ich hoffe, aber ich weiß, dass das Normalste und Natürlichste der Welt das Schambehafteste für mich damals war mit 12. Ja.
Also ich habe meine Periode sehr spät bekommen und das musste tatsächlich auch ausgelöst werden durch die Pille. Also ich war 15 und ich weiß noch der Moment, als es dann soweit war, da habe ich das gefeiert. Da habe ich wirklich so die Faust, ich bin mit dem Zug gefahren und dachte so, ach scheiße. Also ich dachte erst so, Mist, ich habe jetzt nichts dabei, habe dann ganz viel Klopapier benutzt und fand es aber toll. Also ich habe mich irgendwie so richtig dann endlich erwachsen gefühlt. Also so ein ganz anderes Gefühl, aber da war ich halt schon 15. So alle anderen um mich rum hatten das schon und ich wollte endlich auch eine Frau sein. So. Also mal abgesehen, dass ich, als ich herausfand, dass es das gibt, dachte erstmal so, wie unfair ist denn das bitte? Jeden Monat? Wir bluten wirklich jeden Monat.
Das geht. War jetzt nicht einmalig, ne?
Nee, genau. Ich dachte, einmal und man ist durch damit. Nein, es ist jeden Monat. Und dann, da war ich erstmal so ein bisschen geknickt. Aber als es dann soweit war, fand ich das super. Und klar, will man nicht, dass das dann Männer mitkriegen, aber so dass die Tatsache, dass es das gibt, fand ich dann irgendwie doch ganz schön. Ja, Körper, großes Thema, Altern, ne? Wie sieht die denn aus? Und selbst auch das Bodyshaming unter Frauen, auch sehr unangenehm. Und da kommen wir dann wieder so ein bisschen, da kommt so ein bisschen Sisterhood dann durch, ne? So, hey, also seid ein bisschen netter mal zu einer anderen Frau. So, das ist schon ein Gefühl, was ich versuche auch zu leben. Dass man da nicht so streng mit anderen Frauen umgeht vor allem. Weil wir sind unsere größten Kritikerinnen.
Total.
Und gerne jetzt noch ein anderes Thema, nämlich Finanzen. Ich musste ein bisschen lachen, als du vorhin sagtest, auch im Vorgespräch, glaube ich, war das, dass deine Mutter die Buchhaltung gemacht hat von deinem Vater und wir das auch...
Immer noch.
Und wir hatten neulich auch eine Frau zu Gast, die von Wundertax war, dieser Steuer-App, sagte dann auch... das ist ein Trugschluss. Also viele Frauen haben totalen Schnall von Finanzen und machen das schon und machen Buchhalter. Ich glaube, es gibt auch mehr Buchhalterinnen als Buchhalter. Zumindest ist das meine Erfahrung. Was war dir an dem Thema Finanzen besonders wichtig?
Das Thema zeigt ganz gut auf, wie tief verankert dieser Gedanke ist, dass Frauen schlecht in Finanzen sind, schlecht in Mathe sind. Und das liegt dem zugrunde, dass Frauen ja systematisch jahrhundertelang ausgegrenzt wurden, sich bilden zu dürfen. Also es fängt ja da an, dass die ersten Universitäten in Europa waren ja für Frauen nicht zugänglich. Die durften dann erst später dazukommen. Gleichzeitig wurde an diesen Universitäten aber über Hexenverbrennung gelehrt oder diverse Bücher darüber gelesen. Das heißt, die Opfer waren ja Frauen, die Hexen, systematisch ausgegrenzt worden, weil sie nicht lesen durften, weil sie nicht Bildung erlangen durften und sind dann aber umgebracht worden, um es mal ganz salopp zu formulieren. Und das hat natürlich auch eine Gesellschaft aufgebaut bis heute, in der, wenn man das jetzt so durchrechnet im wahrsten Sinn des Wortes, Männer bekommen Bildung und auch die Ressource Zeit, weil die Frau war ja zu Hause, können Karriere machen, können Geld anhäufen und damit ja auch Vermögen anhäufen. Wir sprechen ja immer über den Gender Pay Gap, aber es gibt auch den Gender Wealth Gap, also dass das ganze Vermögen auf der Welt oder ein Großteil des Vermögens ja in männlichen Händen liegt. Und dadurch ist eine unfassbare Imbalance entstanden. Und durch diese Imbalance ist natürlich dann auch dieser Gedanke, wenn man sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzt und dieser Beschämung von Frauen, dann ist dieser Gedanke, naja, die Frauen können das halt nicht. Habe ich auch selbst so mitbekommen. Und wenn man das dann als Frau verinnerlicht, dann denkt man natürlich auch, dass man es nicht kann. Und das erstmal wieder aufzudecken und da jetzt auch aufzuholen, wenn das überhaupt jemals möglich ist, ist aber eben wichtig, darauf hinzuweisen, dass... Ich glaube, ich habe an einer Stelle geschrieben, die Frage ist, sind Männer wirklich besser in Finanzen oder sind sie besser, weil sie es immer sein mussten? Also wenn, das kennt man selbst beim Erwachsenwerden, man macht die erste Steuererklärung und merkt, okay, geht ja. Oder ich kann es natürlich auch outsourcen, aber ich kann so oder so erwachsen mit diesem Thema umgehen, weil ich muss. Mhm. Aber wenn ich gar nicht den Zugang bekomme und die Tools, also nicht muss, dann lerne ich es ja nicht. Mhm. Und was ich nicht lerne, kann ich nicht. So einfach ist das. Ja. Aber das ist eine jahrhundertealte Beschämung, die bis heute, wie du ja selbst eben merkst durch die Interviewpartnerin, nach wie vor total da ist. Ja.
Also in meiner Wahrnehmung ändert sich das gerade. Sehr viele Frauen äußern sich zu Finanzthemen, haben auch Podcasts, Blogs, sind präsent in diversen Talkshows und ja da auch definitiv anerkannt und angesehen. Und ich glaube, dass das so langsam auch bis in Gehaltsgruppen, die weniger Geld zur Verfügung stehen haben, dann auch langsam runter sich bricht und so ein bisschen dieses Mindset auch erweitert, was ich sehr, sehr schön finde, muss ich sagen. Dein Buch, wir müssen langsam zum Ende kommen, was ich doof finde, aber so ist es. Dein Buch schließt ab mit einem Epilog über die Wut, ne? Und wir haben jetzt bei Starke Frauen auch zuletzt zwei Frauen vorgestellt, die mit Wut sehr viel bewegt haben, oder das ist häufig auch ein guter Antreiber, nicht immer, aber da fallen mir jetzt Niki de Saint-Phall, die eben auch sehr wütende Aktionen gebracht hat, Kunstaktionen, oder auch Lema Bowie, die Friedensnobelpreisträgerin aus Liberia, und die haben viel Kraft geschöpft aus der Wut. Ne? Ist das auch ein gutes Mittel gegen Scham? Das ist eine rhetorische Frage, weil und inwiefern? Ja,
also die Scham ist ein, also wir haben die ja gar nicht so definiert am Anfang, dass sie ja grundsätzlich erstmal hilft. Auch durch dieses Rotwerden kann man in das soziale Gefüge wieder zurückgebracht werden. Also es ist erst so ein Ausstellen des Fehlers und dann ist es ein Zurückbringen ins soziale Gefüge. Mhm. Dadurch ist die Scham eigentlich sehr hilfreich. Mhm. Aber heute wird die Scham vormerklich als Unterdrückungsmechanismus verwendet. Die Scham ist wirklich ein Werkzeug der Mächtigen, nämlich Beschämung geht wahnsinnig tief. Beschämung geht eben so stark in die Würde rein eines Menschen, dass der im Endeffekt erstmal gelähmt dasteht, wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Mhm. Und sich dann eben, weil man so exponiert ist, sich eigentlich verstecken möchte. Übersetzt auf gesellschaftliche Zusammenhänge, man macht jemanden mundtot, indem man ihn beschämt. Das kennen wir auch durch Hasswellen, durch Shitstorms, Cancel Culture. Das sind alles sehr extreme Reaktionen, die eigentlich mehr schaden, als dass sie uns helfen. Und wenn man beschämt ist, ist man gelähmt. Mhm. Und wenn man ein Ventil findet, und für mich ist das die Wut, und wir reden hier nicht von cholerisch sein, sondern von einer revolutionären Wut, das ist eine Emotion, mit der man rausgehen kann. Also das ist eine Emotion, die einen wirklich anschiebt. Und die allergrößten Umbrüche, Revolutionen der Menschheitsgeschichte sind durch Wut entstanden, weil man gesagt hat, das ist ungerecht und hier stehe ich auf. Mhm. Und dieses Aufstehen ist der schöne Kontrast zur Scham, die sich versteckt, die sich verstecken muss, ja.
Oder nicht nur aufstehen, sondern sitzen bleiben. Im Falle von Rosa Parks war das ja so. Nee, also hier bleibe ich jetzt.
Stimmt. Aber innerlich hat es gebrodelt.
Absolut, absolut. Und da war auch sehr viel Wut dabei, definitiv. Du schreibst auch in deinem Buch, wer sich von der Scham befreien will, muss ich ihr stellen. So, die blöde Frage, aber vielleicht auch eine naheliegende. Wie stellt man sich der Scham? So, hält man das aus, wenn man rot wird und da steht und man möchte einfach, das Erdloch tut sich auf? Was tut man dann? Ne?
Also ich glaube, in dem Moment muss man da gar nichts. Mhm. Und ich appelliere auch immer daran, dass Menschen das bloß nicht thematisieren. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man diese körperliche Reaktion dann nochmal thematisiert, was irgendwie auch so ein Ding ist von uns Menschen, das dann nochmal on top exponieren. Ich glaube, in dem Moment dieser Entblößung muss man gar nichts. Aber wenn man sich der Scham entziehen möchte, dann kann man eben reflektieren danach, was hat das ausgelöst. Mhm. Und natürlich gibt es Schammomente, die wir alle kennen. Es ist ein universelles Gefühl. Das ist einfach, weiß ich nicht, wenn du aus Versehen nackt aus der Tür trittst, weil du deine Unterwäsche vergessen hast oder überhaupt dich anzuziehen, dann schämst du dich natürlich. Das ist diese Ursprungsscham, man nennt das die Wächterin des intimen Raums, dass die Scham dir wirklich hilft, Grenzen zu etablieren und Grenzen auch zu wahren, mhm. damit wir als soziales Gefüge bestehen. Wenn du aber beschämt wirst von einer Person und aufdrösen willst, dass du das nicht mehr mit dir machen lässt, dann hilft es total viel eben anzugucken, ist das eine rein persönliche Prägung? Das gibt es sowieso nicht, weil wir sind ja alle immer wieder in Wechselwirkung von Gesellschaft und Upbringing und so. Also im Endeffekt nachschauen, inwiefern das verzahnt ist mit, wie ich geprägt bin und was ich aus dem Umfeld mitnehme und was ich aus meiner Sozialisierung gelernt mhm. habe. Und das dann einfach abbauen. Und das ist unsexy und anstrengend, aber es hilft, es ist wirklich ein Empowerment-Moment, wenn man merkt, dass die Scham weniger wird oder zumindest, dass man anfängt, mit ihr zu arbeiten. Mhm. Man muss sie ja gar nicht abbauen. Ich glaube, das geht auch gar nicht an sich. Aber dass man sie sich wieder mehr zu eigen machen kann. Mhm.
Ja. Ich finde den Gedanken ganz schön, dass sie eigentlich was Gutes will. Ja? Sie ist, mhm. sie ist irgendwie eine Schützerin und will einem da so ein bisschen helfen eigentlich. Ne? Und vielleicht hat man ja auch ein Bild von ihr und begrüßt sie dann freundlich, sagt, schön, setz dich bitte, halt mal kurz den Mund. Das hilft, also hat mir zumindest geholfen, mit so bestimmten Gefühlen umzugehen, die ich so mal hatte und die mir Probleme bereitet haben. So, da finde ich immer ganz gut für so ein Gefühl. Deswegen mag ich diesen Film auch, ich weiß nicht, ob du den kennst, Inside Out, Alles steht Kopf, von diese Animationsfilm über... Mhm. diese Gefühle im Kopf eines pubertierenden Mädchens, die sozusagen in Konflikt geraten, super süß. Also Joy ist die Hauptrolle und die will eigentlich die kindliche Freude weiter oben halten und dann kommt die Scham, die Trauer, die Wut, die Angst und diese kleinen Figürchen, die machen so ein bisschen Bingo im Kopf da oben und es ist wirklich ganz zauberhaft. Deswegen finde ich es auch immer ganz schön, wenn man solchen Gefühlen mal einen netten Namen, Helga vielleicht oder wie auch immer, welchen Namen man gerne mag,
ihr gibt. Glaube auch, also die Scham ist ja was zutiefst Menschliches und ich meine mich zu erinnern, dass Menschen mit, also wenn man jetzt zum Beispiel zu Serienmördern guckt oder extrem narzisstischen Menschen, denen fehlt auch viel von der Scham. Mhm. Also man kann sich auch wirklich daran erinnern, dass man einfach ein soziales Wesen ist und dass das in einem verankert ist und dass das auch ein Stück weit gut und wichtig ist. Mhm. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, dass da sehr viel on top ist, was andere vielleicht nicht so spüren und was andere nicht so sehen, dass man dann gucken kann, hey, ab hier schadet sie mir aber. Mhm.
Ja. Ich finde, also bei der Scham ist es schon mal ein beruhigendes Gefühl, dass es ja bis auf die Personengruppen, die du gerade genannt hast, geht es ganz, ganz vielen Leuten ähnlich. Ne? Ich meine, die Periode zu bekommen, das betrifft fast alle Frauen, zumindest irgendwann mal in ihrem Leben. Und dass man denkt, okay, ich bin da nicht allein mit. Insofern ist das auch irgendwie ein beruhigendes Gefühl, finde ich. Also nicht die Scham an sich, sondern dass es alle anderen auch haben.
Absolut.
Jetzt müssen wir wirklich langsam zum Ende kommen und ich würde dich jetzt noch um eine Botschaft für unsere HörerInnen, das ist immer so, so das Letzte, hast du etwas, gerade auch jetzt aus der Diskussion zum Schluss über die Scham, etwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Mhm. Das inkludiert alle Geschlechter, wir haben jetzt natürlich viel über die weibliche Scham gesprochen, aber es sind alle Menschen angesprochen.
Oh, so vieles. Also mein Bauchgefühl, so das allererste, was so kam, war wirklich dieses trau dich, egal in welcher Form. Also für mich war es, oder für mich ist jetzt, dieses Buch erscheint jetzt und ich bin im Schreibprozess immer sehr bei mir und jetzt weiß ich natürlich, jetzt wird das rausgegeben und bewertet und es ist das Persönlichste, was ich je gemacht habe. Keine Ahnung warum. Und jetzt, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Phase. Und trotzdem würde ich es niemals anders machen. Und dieses Trau dich ist ermutigend insofern, dass wir eben sehr viele Unterdrückungsmechanismen in dieser Welt haben, die nicht nur Frauen betreffen, marginalisierte Personen, homosexuelle Personen, alle möglichen Personengruppen. Und ich möchte aber nicht, dass wir nicht noch bunt, also ich möchte, dass wir noch bunter werden und dass sich alle zeigen dürfen und dass alles sicherer wird. Und ich wünsche mir, dass wir uns mehr trauen können, Dafür müssen natürlich auch Strukturen geschaffen werden, ganz klar. Aber wenn wir uns trauen, uns zu zeigen und was in uns ist und auch Ideen zeigen, wie jetzt zum Beispiel so ein Buch zu schreiben, wie kann ich Menschen mitnehmen, was kann ich mit meinem Innersten tun? Das finde ich wahnsinnig wichtig und ich sehe in ganz vielen Bereichen auf der Welt, dass das extrem unterdrückt wird und bedroht wird. Und das darf nicht passieren.
Ja. A woman, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses bunter Werden, ne, das bringt natürlich dann auch immer sehr viel Toleranz mit sich, die da auch viel abverlangt wird also das ist eigentlich, sollte das ein Grundgefühl sein, dass man erstmal jeden anerkennt. Aber diese Kräfte, die da zum Teil wirken, auch wieder so in dieses Schwarz-Weiß-Denken zu kommen, die sorgt mich auch in zunehmendem Maße. Und ich kann dann auch immer nur Fragen stellen und so, woher kommt das? Ne? Wieso bist du jetzt so nicht positiv wütend, sondern so anti, einfach Hauptsache dagegen? Und da würde ich mir wirklich wünschen, oder ich habe die Hoffnung, dass solche Bücher, wie du jetzt gerade eins geschrieben hast, auch in deiner Verletzbarkeit, in deiner persönlichen Geschichte dazu führen, dass man darüber nachdenkt, dass wir alle Menschen sind, Fehler machen, Scham empfinden, schwach sind und dass nicht alles immer perfekt ist. Das wünsche ich mir und dass wir darüber sprechen können. Und danke dir sehr für das Teilen, dass du heute hier warst, und am Ende nochmal der Hinweis: Sorry, not sorry, über weibliche Scham kommt am 14. Mai, also in der Zukunft, wenn wir das hier gerade aufnehmen, und ist schon draußen. Wenn ihr es hört, bitte kauft es euch, empfehlt es weiter, lest es, gebt Feedback. Das würde mich sehr freuen und dich sicherlich auch. Insofern
nur freundliches.
Freundliches Feedback, konstruktives. Kann auch sagen, damit kann ich nichts anfangen, aber das ist ja auch wohlwollendes Feedback insofern. Danke, Annika, dass du da warst. Und nochmal liebe Grüße an dich, liebe Kim, auf dass es dir bald besser geht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, wer zu Gast sein wird oder wen wir besprechen, aber lasst euch einfach überraschen. Bis dahin, alles Liebe, bleibt gesund und munter, und dir einen wunderschönen Abend.
Tschüss. Danke. Tschüss.